die Leidenskraft. Ich beginne mit einem Vers, oder mit drei Versen besser gesagt, aus Jakobus 1, 2 bis 4. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedener Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein und es wird euch an nichts mehr fehlen. Ich kann mir schlecht vorstellen, was durch eure Köpfe geht. Vielleicht denkt jemand darüber nach, eigentlich hätte ich lieber ein anderes Thema heute Morgen gehört. Leiden ist nicht so meine Leidenschaft. Oder leiden ich? Nein, ich nicht. Mir geht es immer gut. Wir wollen heute aber dem Leiden auf den Grund gehen und herausfinden, was Gott dazu sagt und was in der Bibel darüber steht. Meine Hoffnung besteht darin, dass heute jeder aufgebaut aus diesem Saal gehen kann und nicht endet wie dieser Mann hier auf dem Bild den ganzen restlichen Tag. Wir fangen an über den Menschen. Wir erleben mal mehr, mal weniger unsere Leidenswege, die uns Gott anvertraut. Gott hat auch nie behauptet, dass das nicht passieren würde. Vielmehr sagt Jesus in Johannesevangelium, Kapitel 16, Vers 33, in der Welt werdet ihr hart bedrängt. Also ist es nachvollziehbar. Wir kennen verschiedene Leiden, seien es Verluste eines Menschen, dem wir nahestanden, Herausforderungen, denen wir nicht gewachsen zu sein scheinen, wie zum Beispiel die Predigt heute Morgen, andere Menschen, die uns tyrannisieren, ob im Berufsleben, in der Schule, im Alltag, Verhinderung eines Traumes durch Ereignisse oder Vorfälle, Schmerzen, wie ein Vers nach einem schweren Marathon, oder Lebensphasen, in denen es schwerfällt, das Gute zu sehen. Woran leidest du? Kinder, Freunde, Partner, die Jesus vielleicht nicht kennen oder das Reich Gottes langsam wächst, vielleicht etwas anderes. Wenn wir in andere Länder schauen, sehen wir andere Leiden, Hunger, Hungersnöte, Umweltkatastrophen, Kriege. Aber ein Leben ohne Leiden wäre nicht anzustreben. Denn in der Regel hat ein Mensch, der keine Leiden erlitten hat, weniger Geduld, weniger Mitgefühl und weniger Barmherzigkeit mit anderen Menschen. Zusätzlich wären wir auch weniger von Gott abhängig. Als Christen sind wir sogar dazu berufen zu leiden. Im 1. Petrus 2, 21 steht: Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Das Elbefelder. In der Bibel sehen wir auch viele dieser Leidenswege. Also ehrlich gesagt ist sie komplett gefüllt damit. Es fängt am Anfang eigentlich, gut, ganz am Anfang noch nicht, aber ziemlich danach fängt es an. Wir sehen Abraham, Isaak, Jakob, Josef, Hiob, alle Propheten, David, Israel in Ägypten, Israel in der Wüste, Israel unter Rom, der Herrschaft von Rom und natürlich auch Jesus. Der Leidensweg von Jesus. In Hebräer 5, 8 lesen wir: Allerdings blieb es selbst ihm, dem Sohn Gottes, nicht erspart, durch Leiden zu lernen, was es bedeutet, gehorsam zu sein. So. Wenn wir gerade bei Jesus sind, was ja zum Mensch passt, aber auch zum Thema Gott passt. Was denkt ihr, was macht Gott in der Zeit, in der wir leiden? Liest er gerade die neueste 20 Minuten? Ist er vielleicht beschäftigt mit den Christen, denen es gut geht, die vorangehen, die etwas erreichen, die etwas machen? Oder wartet er einfach, bis wir uns beruhigt haben und wieder zurückkommen und uns wieder gut geht? Nein, Gott leidet mit uns. Gott wurde nicht nur uns gleich, sondern er tat noch mehr als das. Er wurde seinen Geschöpfen gleich und er litt freiwillig einen grauenhaften Tod, damit wir verschont werden. Selbst die Studierenden der Heiligen Schrift, dazumals in der Zeit, haben nicht damit gerechnet. Die Messias-Vorstellung war eine komplett andere. Ein Gott, der kommt, leidet und stirbt. Wenn wir denken, dass Gott weit weg und gleichgültig ist, gibt es hier eine überraschende Offenbarung. Vor Grundlegung der Welt an hat Gott das Leiden gekannt und verkündet, dass er selbst Menschengestalt annehmen und daran teilhaben werde. In einem afrikanischen Krankenhaus wurde ein Pastor, der gerade wieder einmal das Sterben eines Menschen miterlebt hatte, von einer armen, alten Frau angesprochen. Die sagte: "Wissen Sie", sagte sie und griff des Pastors Arm, "durch all die Verluste in meiner Familie und unter meinen Freunden und durch all den Schmerz hindurch hat mich der Herr eines gelehrt. Jesus Christus ist nicht gekommen, damit er unsere Schmerzen und Leiden wegnimmt, sondern damit er mit uns leidet." Wir sehen schon in Genesis 6,6, da steht, es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Oder in einer anderen Übersetzung, und er wurde in seinem Herzen tief betrübt. Wir sehen aber auch dann im Neuen Testament, dass Jesus geweint hat. Einer der kürzesten Verse, das spielt in der Geschichte, wo Lazarus gestorben ist und seine Schwester leidet. Und Jesus weint mit ihr. Wer versteht das Leid von uns mehr als die Person, von der schon in Jesaja 53, Vers 3 geschrieben worden ist, dass die Person Mann des Schmerzens genannt werden wird. Später in Vers 10 lesen wir auch davon, dass es dem Herr gefiel, ihn, das heißt Jesus, zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. What? Wir kennen im Nachhinein den Grund des Leidens von Jesus und merken, dass aus diesem Leid wir überhaupt den Zugang zu ewigem Leben Gottes Gegenwart bekommen haben. Wenn wir uns vorstellen, dass wir in dieser Zeit gelebt haben und das Leid miterlebt haben, wäre es einfach nur grausam gewesen. Aber wenn wir sehen, was daraus resultiert ist, sehen wir den Grund dafür. Wir sehen die Leidenskraft. Wir können in einem einzigen Kapitel eine sehr gute Zusammenfassung finden. Das ist Markus 14. Dieses Kapitel berichtet von einem Tag von Jesus. Es fängt damit an, dass Judas, einer seiner nächsten Freunde, sich bereit erklärt, Jesus gegen eine bestimmte Gebühr zu verraten. Danach folgt, dass Jesus sogar voraussagt, dass einer seiner Nachfolger, also auch einer seiner besten Freunde, ihn leugnen würde. Und das passiert. Jesus sagte ebenfalls voraus, dass seine übrigen Nachfolger ihn verlassen werden, was ebenfalls eintrifft. Die geistlichen Führer nahmen ihn gefangen. Er wurde angespuckt, er wurde verprügelt und so ausgepeitscht, dass er allein von den Peitschenhieben hätte sterben können. Und das alles geschah noch, bevor er öffentlich entehrt und gekreuzigt wurde. Ein unbegreiflicher Hintergrund des Schreiens Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen?" Gott ist ganz unten in der Tiefe des Todes. Es kann Angst machen, Gott so zu sehen. Aber Gott ist bei denen, die leiden, bei den Mutlosen, bei den Verzweifelten, bei denen, die Angst keine Ruhe lässt, bei denen, die am Ende ihrer Kräfte sind, bei denen, die Schmerz, vor Schmerzen schreien und bei den Sterbenden. Gott hat aber mehr bereit für uns als nur Mitgefühl. Zuspruch und Trost. Dietrich Bonhoeffer hat einmal niedergeschrieben, wahrscheinlich auch gedacht und gesagt: In mir ist es finster, aber bei dir ist das Licht. Ich bin einsam, aber du verlässt mich nicht. Ich bin kleinmütig, aber bei dir ist Hilfe. Ich bin unruhig, aber bei dir ist Friede. In mir ist Bitterkeit, aber bei dir ist die Geduld. Ich verstehe deine Führung nicht, aber du weißt den Weg für mich. Wenn wir das vergleichen mit dem Leiden von Jesus: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er schrie auf, dass er verlassen war. Wir sind es nicht. Gott weiß genau, wie es uns geht. Nach 1. Samuel 16,7 sieht Gott in unser Herz. Wie könnte er dann unsere Schmerzen und Leiden übersehen oder geringschätzen? In der Bibel finden wir unzählige Stellen, in denen Gott uns Trost und Zuspruch schenkt. Gott spricht es nicht nur einmal an. Er will, dass wir diese Wahrheit tief in unserem Herzen Platz nehmen und zu unserer Realität und Hoffnung werden. Auf dem Predigt-Handout, was am Eingang war, immer noch, also falls ihr keins bekommen habt, könnt ihr nachher noch eins holen, habe ich ein paar Verse zusammengesammelt und ein paar von denen werde ich jetzt vorlesen. Lasst sie auf euch wirken und denkt darüber nach. Matthäus 5,4: Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Psalm 145,14: Der Herr hält die fest, die hinfallen, und hilft denen auf, die zusammengebrochen sind. Jesaja 66,13: Ich selbst werde euch trösten, wie eine Mutter ihr Kind tröstet. In Jerusalem sollt ihr getröstet werden. 5. Mose 31, Vers 8: Er wird bei dir sein. Er wird sich nicht von dir zurückziehen und dich nicht im Stich lassen. Psalm 119,50: Dies ist mein Trost in allem Leid, dass dein Zuspruch mir neue Lebenskraft gegeben hat. Du bist Gott wichtig und er macht keine Ausnahmen, wem er hilft und wem nicht. Jeder, der mit seinem Leid zu ihm kommt, wird diesen Trost erfahren. Er verspricht es uns. Selig sind die, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Das Angebot des Trostes steht. Gottes Angebot steht, immer. Die Frage ist, wo du in deinem Leid stehst. Lass deine Selbstzweifel oder was dich sonst aufhält, nicht die Chance auf den größten Tröster der Welt nehmen. Lecrae, ein bekannter amerikanischer christlicher Rapper, sagte einmal passend: Peace is not the absence of the storm, it's sitting in the storm, knowing you will be okay. Was so viel bedeutet wie: Frieden ist nicht, dass der Sturm nicht hier ist, sondern im Sturm zu sitzen und zu wissen, dass man okay sein wird, also dass es einem gut gehen wird. Wenn wir Gott in unseren Stürmen vertrauen, werden wir echten Frieden erleben. Wie gehen wir damit um? In einem relativ großen Buch habe ich ein Zitat gefunden, was ich ziemlich stark fand. Die Hannelore Risch, die das Buch Trost und Woher geschrieben hat, schreibt Folgendes: In Gedanken sehe ich vor mir einen Wegweiser mit zwei Armen. Nur zwei Möglichkeiten gibt es für mich. entweder rebelliere ich weiter gegen Gott und werde zerrieben, oder ich sage ja, Vater, und komme innerlich zur Ruhe. Entweder nähre ich den Groll gegen Gott und werde bitter, oder ich halte ihm vertrauensvoll meine inneren Wunden zur Heilung hin. Es war mir, als bete Gott mich, gib mir dein Ja, sag Ja zu dem Weg, den ich dich führe, auch wenn du ihn noch nicht als richtig erkennen kannst. Jesus selbst hat um das Ja gerungen. Wir Menschen haben von Gott etwas bekommen, was Fluch und Segen sein kann. Es ist unsere eigene Entscheidung. Wir können uns entscheiden, zu jeder Zeit. Für was entscheidest du dich in deinem Leid? Entfernst du dich von Gott oder zeigst du ihm deine Wunden? Hast du Vertrauen in seine Zusprüche aus seinem Wort oder glaubst du, dass du eine bessere Lösung findest? Die Bibel würde es folgendermaßen formulieren. In 2. Korinther 1 steht ab Vers 3 bis 10 ungefähr: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, denn er ist ein Vater, der sich erbarmt, und ein Gott, der auf jede erdenkliche Weise tröstet und ermutigt. In allen unseren Nöten kommt er uns mit Trost und Ermutigung zu Hilfe, und deshalb können wir dann auch anderen Mut machen, die sich ebenfalls in irgendeiner Not befinden. Wir geben ihnen den Trost und die Ermutigung weiter, die wir selbst von Gott bekommen. Genauso nämlich, wie wir in ganz besonderem Maße an dem Leid von Christus teilhaben, erleben wir durch Christus auch Trost und Ermutigung in ganz besonderem Maß. Deshalb sind wir voll Hoffnung und Zuversicht, wenn wir an euch denken. Denn wir wissen, genauso wie ihr an den Nöten teilhabt, habt ihr auch an dem Trost und der Ermutigung teil. Aber das alles geschah, damit wir nicht auf uns selbst vertrauen, sondern auf Gott, der die Toten zum neuen Leben erweckt. Er hat uns vor dem sicheren Tod gerettet und wird uns auch weiterhin retten. Ja, wir haben unsere Hoffnung auf ihn gesetzt und sind überzeugt, dass er uns auch in Zukunft retten wird. Nehmen wir uns nochmal Zeit, darüber nachzudenken. Versuchen wir, die Welt selbst zu erklären, oder vertrauen wir Gottes Plan? Suchen wir in unserem Leid Gottes Trost? Erkennen wir, dass unser Leid einen Mehrwert hat? Denken wir in unserem Leid an andere oder an unseren eigenen Trost? Und wie trösten wir andere? Wenn wir leiden, wollen wir von Personen getröstet werden, die das Leid gar nicht verstehen. Es gibt einen Vergleich, der zwar nicht direkt ein gutes Leid beschreibt, aber wenn jemand sein Auto geschrottet hat und dann geht er zu seinem Freund und sagt, mein Auto ist kaputt, er fängt vielleicht sogar an zu weinen oder so, und sein Kollege sagt, ist doch nur Metall. Vielleicht bedeutet ihm das Auto sehr, sehr viel. Vielleicht braucht er es unbedingt für seinen Arbeitsweg oder was auch immer. Vielleicht hat er ganz, ganz lange dafür gespart. Wenn du den Schmerz nicht verstehst, kann nichts heil werden. Und unser Gott, an den wir glauben, Jesus Christus, hat einen größeren Schmerz erlebt, als wir uns vorstellen können. Er weiß genau, wie es uns geht. Könnte Leiden etwas bewirken? Ist es vielleicht sogar unsere Aufgabe, zu leiden und damit umzugehen? In der Bibel wird es so beschrieben, dass es sogar die Erfüllung des Gesetzes ist. In Galater 6,2 steht es folgendermaßen: Helft einander, eure Last zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Vielleicht kann ja durch den heutigen Morgen die Leidenskraft zu unserer neuen Leidenschaft werden. Und vielleicht können wir Menschen genauso unsere Liebe zeigen, die Jesus von uns verlangt. Ich würde jetzt noch gerne beten. Und für alle die, die vielleicht jetzt irgendwas auf dem Herzen haben: Danke, Vater, dass du hier bist. Danke, dass du uns kennst, unsere Herzen kennst und unsere Schmerzen genau definieren kannst. Danke, dass du weißt, wie es uns geht, gegangen ist oder gehen wird. Ich danke dir, dass du einen guten Plan hast und immer hier bist. Danke, Jesus, dass du uns gezeigt hast, was Leiden bewirken kann und dass du für uns gelitten hast, dass wir keinen ewigen Tod haben müssen. Ich bitte dich, dass du jetzt in alle Herzen kommst, Heiliger Geist, dass du uns erfüllst und uns diese Wahrheit tief in unserem Herzen verankerst und zu unserer neuen Realität und Hoffnung werden lässt. Im Namen von Jesus Christus. Amen.